Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 677. Heute sprechen wir über gescheiterte Champions. Mein Name ist Olaf Leich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der gescheiterte David Kloß von Screen.de. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo, auch an den gescheiterten Olaf Bleich.
Wunderschönen guten Tag. Wer natürlich hier regelmäßig unseren Podcast verfolgt, dem wird vielleicht mal aufgefallen sein, wir hatten so ein ähnliches Thema mal vor 3 Jahren in unserem Format 2x5. Damals haben der Shaggy und der Markus Holzer drüber gesprochen. Den Podcast könnt ihr sowohl auf unseren Supporter-Kanälen hören, aber auch im Free-Bereich. Das haben wir mal im Zuge des, ich glaube, Adventskalenders oder so veröffentlicht als kleinen Bonus. Die beiden haben aber genau 10 Stück mit dabei gehabt. Und da sind natürlich ein paar einige bekannte Namen dabei, die werden wir gleich ein bisschen abfrühstücken. Aber wir haben uns gedacht, das ist halt eigentlich so ein breitflächiges Thema, da können wir nochmal drüber sprechen. Oder David, das ist ja was, das ist ja im Prinzip, verändert sich das ja auch nicht, beziehungsweise verändert sich halt schon. Es gibt immer wieder was Neues, was man kritisieren kann an Championship Reigns, am Booking und an Leuten, die Titel bekommen, oder?
Ja, definitiv. Und ich meine, das ist auch so ein Thema, was eigentlich immer aktuell ist. Weil du hast immer Phasen, wo du das Gefühl hast, boah, Leute, das ist keine gute Titelregentschaft oder kein guter Champion. Von daher, warum nicht? Hauen wir raus.
Genau. Und ich habe auch mal im Vorfeld auf YouTube so eine kleine Umfrage gestellt. Und habe so exemplarisch für 3, ich finde, schlechte Titelregentschaften, habe ich mal Hulk Hogan 93, Chris Jericho 2-1 und Jinder Mahal 2-17 rausgekramt. Und wenig überraschend hat der Jinder Mahal mit 65% diese Abstimmung gewonnen als schlechteste Titelregentschaft. Aber was ich eigentlich wollte, ist vor allem, dass ich auch ein bisschen hören wollte, wie ist denn euer Ton gerade, ne? Wie ist eure Stimmung dazu? Da waren einige Namen dabei, die auch da dann aufgeführt worden sind. Also zum Beispiel hat hier der Bar 270 hat geschrieben, ja, Randy Orton 2017, meiner Meinung nach noch schlechter als der Run von Jinder Mahal. 2 Monate Champion, nur schlechte Matches gehabt, Bray Wyatt und Mahal, das Wyatt-Match war noch nicht mal ein Titelmatch. Alles in allem sehr, sehr unkreativ. Und der Trash Fever schreibt, gefühlt fast jede Tag Team Champions bei AEW in den letzten 2 Jahren. Die einen schreiben Jack Swagger, der
war auch mies.
Ja, also ja, der war der andere Reiter, der hat auch geschrieben CM Punk World Heavyweight Championship First Run 2008. Also einige bekannte Namen dabei. Der David hatte, also der David Stenzel, wie er hier auf YouTube heißt, hat auch geschrieben hier The Miz 2011. Ich glaube, da wollen wir gleich nochmal drüber sprechen. Dolph Ziggler 2013.
Ah, der tat weh.
Und was aber tatsächlich so ein bisschen die Diskussion hier eröffnen wird, ist nämlich ein Punkt, der auch mehrfach aufgekommen ist hier. Also da taucht selbst in dieser kleinen Umfrage mit 20, 25 Kommentaren, taucht gleich mehrfach der Name Jon Moxley auf, lieber David. AEW Dynasty steht vor der Tür. Die Review haben wir natürlich auch am Start. Viele kritisieren gerade AEW für Jon Moxley, für den Death Riders Run und für das Ganze drumherum. Wie siehst du das?
Katastrophe.
Okay.
Gehen wir erstmal, glaube ich, allgemein mal zu diesem Thema gescheiterte Champions, weil ich finde, es gibt unterschiedliche Gründe, warum das halt so ist. Manchmal ist es der Moment, dass du das Gefühl hast, man hat denjenigen den Titel gegeben, ohne eine richtige Idee zu haben. Dann gibt es halt Regentschaften, wo du siehst, da ist ein Titelträger, aber die Company hat eigentlich gar kein richtiges Vertrauen in denjenigen. Oder halt Nummer 3, die Matches sind richtig Grütze. Das sind so für mich die Top 3 Favorites-Gründe.
Ja, du hast auch mal.
Ja. Also, Entschuldigung, mach du.
Nee, ich glaube, dass es gibt vielfältige Gründe, weshalb ein Championship Run scheitern kann. Und in den seltensten Fällen sind es tatsächlich die Titelträger selbst schuld. Ich finde, sehr häufiger ist es entweder das Booking, sprich, da ist keine kreative Idee dahinter. Es sind die Fäden, auch da sind keine kreativen Ideen dahinter. Oder es ist vielleicht einfach der falsche Mensch zum falschen Zeitpunkt mit dem falschen Belt. Im falschen Umfeld vielleicht auch. Weil es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Da können die Leute da einfach nichts für. Ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt aktuell sich das anschaut, wir sprechen gleich noch über Jon Moxley, der ja präsentiert wird, aber ein anderer aktueller Title Run, der zuletzt gefloppt ist, in meinen Augen, ist der von Shinsuke Nakamura. Der war ja US-Champion, hat den von LA Knight gewonnen und danach ist nichts mehr passiert. Der hat ein neues Gimmick bekommen, gewinnt den Titel, alle so, oh, guck mal, vielleicht bekommen sie ja eine neue Chance und vielleicht passiert da ja was. Dann fehlt er so ein bisschen mit LA Knight danach weiter rum. Dann irgendwas mit der Bloodline, was man dann plötzlich wieder fallen gelassen hat. Und dann war es das. Und dann taucht er nicht mehr richtig auf und spielt eigentlich keine Rolle, sondern ist nur so Beiwerk allerhöchstens.
Das hast du aber leider sehr oft bei Midcard-Titles.
Das ist wirklich das Problem. Das haben wir sehr, sehr oft bei Midcard-Titles. Also wir könnten eine ganze Liste mit Midcard-Titles von 2014, 15 bis 2022 füllen, wo kaum ein Run wirklich eine Bedeutung hat.
Ja, weil auch der Titel zum Beispiel gar nicht präsent ist. Ja. Also ich finde es immer sehr schwierig, gerade bei Midcard-Titles hast du halt oft, da sind die Titelträger, die haben immer wieder ihre Matches in den Weeklies, die sind halt eigentlich präsent, aber es geht nie wirklich um den Titel oder der liegt nicht im Fokus und es gibt keine Fehde um den Titel. Und dann ist es halt so schmuckes Beiwerk und das war's dann.
Genau, ich finde immer, das ist das wichtige Ding dahinter. Der Belt ist halt dabei, aber es gibt keine richtige Fehde, außer du hast das Gold, gib mir das Gold. Aber das macht ja keine Fehde aus. Es gibt keine Emotion dahinter. Es gibt keine Notwendigkeit dahinter. Es gibt keine Motive, keine Motivation dahinter, außer diesem blöden Stück Metall, was dann aber auch nicht so vorgetragen wird. Ich weiß noch,
wobei, das kannst du aber auch erzählen. Passt nur meistens nie. Aber so ein Beispiel wäre für mich ein Orange Cassidy. Der hat halt einen Titel gehabt, wo es gab keine richtige Storys darum. Es gab halt, ich verteidige den immer wieder, aber ja. Dadurch wurde es eine eigene Story quasi. Was du sagst, ist wirklich ein Hauptgrund. Und wie oft haben wir bei Reviews oder bei Previews dann einfach diese Aussage so, Person XY braucht unbedingt eine Fehde. Und das ist halt meistens jemand mit einem Titel. Du einfach denkst, die Person braucht jetzt einmal so eine richtig große Fehde mit richtig Bedeutung. Und meistens kommt sie nicht.
Ich habe gerade so dran gedacht, von wegen, wo dann plötzlich auch der IC-Ball zum Beispiel in so einer Zeit, wo das Ding wirklich im Loch gewesen ist, das haben wir zwischendurch dann wieder angehoben und so. Aber weißt du noch, als The Miz sich damals hingestellt hat und ja. eine Feuerrede oder eine Brandrede dafür gehalten hat, wie wichtig dieser IC-Belt ist und du hast sofort als Zuschauer diesen Eindruck bekommst, oh, gib ihm das Ding. Der will das, ne? Und manchmal sind es auch solche Momente, die es dann eben braucht. So. Deswegen mein aktuelles Beispiel wäre Shinsuke Nakamura gewesen. Ich wollte aber zurück zu John Moxley kommen, lieber David. Du hast schon Katastrophe gesagt. Warum Katastrophe?
Ach, aus mehreren Gründen. Eigentlich bei diesem Titelgewinn hattest du das Gefühl, man hat einen Plan und man erzählt uns irgendwann diesen Plan. Weil der Impact war schon da. Es war auch eine Neugierde da. Wegen, ey, ich nehme euch den Titel weg, weil der steht für diese Company und diese Company gehört euch nicht mehr. Und das Problem bei Moxley war halt einfach, dass diese Erklärung, wieso, weshalb, was willst du jetzt dadurch erreichen, dass du der Champion bist, nie stringent wirklich erzählt wurde und vor allen Dingen, es gab halt keinen Fortschritt. Und hier kommen halt mehrere Sachen hinzu oder zusammen, die halt sehr gefährlich sind. Zum einen hast du halt einen Titelträger, wo der Titel nicht im Fokus ist, weil er ist im Koffer.
Okay. Nicht im Fokus.
Nummer eins, es ist visuell schon schwierig. Nummer zwei, du hast keinerlei Entwicklung, also wirklich keine Entwicklung. Du hast halt einfach, die Matches sind halt gleich. Irgendwann gibt's einen Eingriff und man läuft dann halt wieder durch die Menge raus und hey, anschließend gibt's dann eine Promo bei dem nächsten Gegner, wo man sagt, ey, du musst über Schmerzen gehen, bist du bereit im Ring zu sterben, bla bla bla. Aber es ist halt einfach immer wiederholend, ohne dass halt wirklich eine Entwicklung da ist. Und dann hast du Nummer drei, die Matches waren halt auch alle nicht doll. Und dann wird's halt richtig, richtig schwierig. Also ich glaube, die Grundidee war cool. Ich hatte dann auch Bock drauf. Aber du darfst nicht etwas anteasern und dann nie erzählen. Und wie oft haben wir ja gesagt, im Wrestling ist halt die Motivation wichtig. Diese Death Rider Storyline könntest du eins zu eins erzählen, ohne dass der Titel da ist.
Ja.
Und das sagt dann halt viel aus. Und es muss unbedingt beendet werden. Ich habe richtig Angst, dass es bei Dynasty noch nicht passiert. Aber da muss die Bremse gezogen, gedrückt werden und alles auf Null. Weil das ist halt schrecklich. Vor allen Dingen, wenn es um den, wir haben ja gesagt, Midcard-Titles haben sie es öfters. Ist blöde, ist echt blöde, aber nicht bei dem Haupttitel der Company, das Aushängeschild. Da wird's einfach richtig, richtig schwierig.
Ja, das sehe ich tatsächlich ganz genauso. Also es ist ein riesiges Problem gerade bei AEW, weil da geht wirklich auch die Storyline, Death Rider Storyline und eben auch diese Persönlichkeit der Champion John Moxley Hand in Hand wirklich. Da hast du ein riesengroßes Problem, dass die Death Rider Story quasi nach einigen interessanten Wochen wirklich aus den Angeln gehoben worden ist und plötzlich eine ganz normale Wrestling-Geschichte gewesen ist. Also, was war denn das mit, das ist meine AEW oder unsere AEW jetzt?
Wurde nie erklärt.
Genau, es wurde nie erklärt. Es wird auch nicht weitergeführt.
Es ist auch dieses Dominante dabei. Jetzt wieder mal Titles, die eigentlich, wir haben ja die Titel, der Trios-Belt. Ja. Der ist ja eigentlich auch bei den Death Riders, wo wir dachten, okay, die versuchen direkt was aufzubauen, hier Dominanz, wir dominieren alle Bereiche, am besten einen Women's Titel auch noch, dann wäre das so komplett. Aber der ist auch bedeutungslos. Und es kann halt nicht sein, dass du, wenn du einen Titel gewinnst, muss es dafür einen Grund geben und der Weg vorherbestimmt sein. Also die Erklärung, dass man den Zuschauer mitnimmt auf eine Reise mit dem Titelträger, mit diesem Titel. Wo geht der hin? Was verändert sich dadurch? Sie halt Gegenbeispiel, der aktuelle Kontrahent, bei Swerve hat man es richtig gemacht.
Ja.
Da war der Weg dahin, dann war der Titel Gewinn und das ist halt echt schwierig an Babyface. Aber dann war da eine Regentschaft, wo du als Fan dabei warst und du wusstest genau, okay, ich kriege gerade mit, wie halt Swerve anhand des Titels weiter wächst und warum er wie agiert. Und dann, ja, das will ich doch.
Sehr oft wird so der Eindruck einer Titelregentschaft auch dadurch geprägt, wie diese endet. Also ich nenne jetzt mal prominente Beispiele. Schöne Grüße an Kofi Mania, Kofi Kingston, 8 Sekunden Brock Lesnar.
Oh, den wollte ich gleich auch mal nennen.
Ja, genau. Das ist so ein Beispiel, wo dieses Ende das massiv überschattet. Jetzt drehe ich es mal um. Wenn jetzt plötzlich diese Jon Moxley-Regentschaft mit einem großen Moment endet, im positiven Sinne für ein Babyface. Ich sage mal, es ist vielleicht ein Swerve, vielleicht bei Dynasty, wissen wir nicht. Vielleicht mit dem Adam Page, vielleicht mit dem Darby Allin. Sagen wir dann, war ja vielleicht doch gar nicht so schlecht. Am Ende hat es ja Darby Allin geholfen. Am Ende hat es Swerve geholfen.
Nein. Weil es ist ein bisschen, nehmen wir Game of Thrones. Du kannst eine Geschichte machen, du kannst auch zum Ende kommen, aber das Entscheidende ist auch, wie du zum Ende kommst. Und wenn du halt zum Beispiel eine Geschichte zu lange erzählst, ohne eine Entwicklung zu haben, ist das sehr schwierig. Genauso umgekehrt, wenn du zu schnell machst und gar keine Emotionen aufbauen lassen kannst, ist auch schwierig. Also ich werde niemals rückblickend sagen, war vielleicht auch nicht so wild, weil XY hat ja dadurch den Titel gewonnen. Nein, das war echt schlecht und es hat auch der Company geschadet und ich glaube, man hat jetzt einfach irgendwann diesen Moment, dass du gemerkt hast, auch als Company, Mist, wir haben uns voll an die Wand gefahren damit, wie kommen wir da wieder raus? Und das war dann für mich der Moment, wo du sagst, ja, ich pack den Cope da rein, weil dann erzählst du nochmal eine andere Storyline, aber da auch wieder, ey, tut mir leid, ich bin jetzt mal im Wage-Modus, ne? Die Grundidee mochte ich so sehr, weil es dieses Invasion-Feeling hatte.
Ja.
Wir übernehmen eure Company und dann zeitgleich man gesagt hat, ey, AEW-Gesichter stehen für die Company ein. Also halt, wie du sagtest, Darby, Cassidy und Co. Wo du sagst, ey, das sind echt die Gesichter, da kann man so viel draus machen. Diese Geschichte wurde halt spätestens durch diese Cope-Fehde komplett ad acta gelegt. Und das zeigt für mich dann halt, okay, man hat ein Riesenproblem Backstage gehabt mit dem Booking, weil wenn die Prämisse ursprünglich ist, wir gegen euch und ihr versammelt euch gegen uns, wurde ja anfangs
ja, erzählt,
danach kommt Cope rein, seine Motivation ist einfach nicht mal so AEW, weil AEW wurde einfach gar nicht genannt in den Promos, sondern ich will jetzt den Titel, weil ich denke, ich bin soweit und ich bin ein harter Typ. Denkst du, was ist denn jetzt los? Und Swerve ist dann jetzt wieder der Einzige, der es wieder ein bisschen mehr in die Richtung dreht, aber eigentlich auch nicht wirklich. Also das heißt, es ist keine Logik dahinter und das ist wie so on the fly geschrieben.
Ja. Und das ist gefährlich. Die werden wir erstmal nicht sehen. Der ist verletzt. Er hat sich den Brustmuskel gerissen. Der wird garantiert erstmal einige Monate ausfallen. Ich habe immer noch den Eindruck, dass man da, also wir hoffen alle, dass man was mit Darby Allin macht, glaube ich. Erinnerst du dich noch dran, als Mox den Titel gewonnen hat oder erstmal einen Bryan Danielson gemeuchelt hat, ja, wo er so deprimiert da saß und alle so, Darby Allin ist der Nächste, guck mal, der ist so emotional mitgenommen und jetzt ist er so mitgenommen, dass er nicht mehr da ist.
So wie immer, ne? Wenn man sagt, ey, Darby ist der Nächste. Ja, aber da hat man es ja eh schon versaut gehabt, dass man ja vorher schon Darby, der eigentlich die Titelchance hätte, abgeben hat lassen, ohne einen Grund.
Ja, hallo, der ist herausgefordert worden, David. Hallo? Gib mir deinen Titel. Ja, gut, ich will, jetzt aber.
Die ganze Story ist einfach nur schrecklich. Ich finde das alles so schrecklich. Und allerdings muss ich halt sagen, als AEW-Fan, auf der anderen Seite sehe ich halt einen Swerve. Und ich möchte, dass es so schnell wie möglich vorbei ist. Ich weiß aber auch schon, okay, danach wird's geil. Weil Swerve ist einfach genau, ja, aber er ist der Richtige. Er hat halt die Connections zur Crowd. Er kann eine Story erzählen. Dass man jetzt das mit Hangman so angeteasert hat von mir so, ey, was hast du gesagt? Ja, ich habe gesagt, ich hab's verdient. Und du denkst, das ist doch genau diese Art Storyline und Erzählung, die ich haben möchte. Und dann das mit Moxley, kann gerne Urlaub nehmen. Ich meine, man muss auch sagen.
Hat er auch verdient.
Ja, er hat's richtig verdient. Er hat sich den Hintern aufgerissen, nur halt, es hat halt gar nicht funktioniert. Und nicht mal, weil er sich den Hintern nicht hat aufgerissen. Also er hat alles gegeben. Aber es waren halt auch die falschen Partner, also die falschen Kontrahenten, und es war halt die falsche Erzählung. Und ja, da ist da wieder der Punkt, den du sagtest, man ist super stark vom Booking abhängig. Man kann noch so viel im Ring versuchen zu erzählen, wenn da keiner ist, der vorgibt, ey, wir wollen jetzt das und das erzählen, also sag bitte das und nicht allgemein, geh mal raus, du hast 5 Minuten Zeit, was soll er erzählen? Der erzählt jedes Mal dasselbe.
Ja, und da kann John Moxley auch in Interviews sagen, so, wir haben eine neue kreative Führung, da warte mal ab, das wird richtig geil. So, wann denn? Also, wir schießen das Thema Moxley und AEW gescheiterte Champion jetzt erstmal ab mit einem großen Check gescheiterter Champion. Ich glaube, so kann man das sagen und ich glaube auch, dass man da jetzt nicht mehr viel mit rausholen wird.
Kommen wir doch lieber zu einer Kategorie, die ich abgrundtief hasse als Fan.
Okay.
Und zwar die Kategorie Titelträger des Moments wegen. Das sind für mich diese Titelträger. Das kann Money in the Bank sein. Das kann aber so einfach überraschender Sieg sein oder halt derjenige hat diese eine große Fehde gehabt und gewinnt den Titel, wo du aber als Fan, also wirklich jeder Fan, egal wie alt, du kannst 3 Jahre alt sein, du merkst, die Company hat eigentlich gar nicht vor, dass er den Titel länger trägt. Das war einfach nur für diesen einen Bumm-Moment. Und das hasse ich abgrundtief. Weil es nimmt ja so viel. Also weil du investest, emotional warst, du freust dich dann, aber du merkst wenige Momente danach oder in der nächsten Show oder so, du merkst direkt schon, ich hätte mich gar nicht freuen müssen. Weil es hat keinen Wert außer diesen einen Moment.
Ja, das haben wir tatsächlich sehr, sehr oft. Wir haben gerade Kofi Mania angesprochen. Ich meine, da haben wir eine funktionierende Story davor, natürlich, wo es dann funktioniert. Aber dann die Wochen drauf, man hat Kofi präsentiert, man hat da versucht, ihn zu pushen, aber es fehlten halt die vernünftigen Gegner und es fehlten die großen Fäden wirklich. Und Kofi ist im Prinzip selbst als Champion nicht aus seiner Underdog-Rolle damals rausgekommen. Und deswegen hat sich für mich der Title Run auch so flach angefühlt. Du hattest dieses große Hoch nach dem Titelgewinn, ja, wo wir alle gesagt haben, ach guck mal, jetzt ist Kofi endlich...
Jetzt zündet
da,
er.
Jetzt ist er am Main Event angekommen und dann kriegst du halt den ersten Gegner und es gibt nun mal leider, gerade für Babyfaces bei WWE zu der Zeit, wo wir jetzt sind, hattest du Gegner, die waren so ganz klassisch dafür, wo du genau weißt, okay, das Babyface wird hier gewinnen, es wird ein bisschen leiden auf dem Weg dahin, aber es wird nicht in Gefahr geraten. Wir hatten das bei Daniel Bryan damals nach WrestleMania 30, da war es Kane. So, und hier in dem Fall war es Dolph Ziggler zum Beispiel oder später Samoa Joe. Was alles nicht so die geilen Stories gewesen sind und wo halt auch kein Zunder dahinter gewesen ist. Und da kann sich ein Kofi Kingston in den Promos noch so abgemüht haben damals, das hat nicht funktioniert. Es ist bitter gewesen, aber man muss halt auch sagen, das war natürlich, nichtsdestotrotz war die Geschichte bis WrestleMania damals, war halt schon was Großes, oder?
Es war auch super erzählt. Das Frustrierende für mich als Fan bei sowas ist vor allen Dingen, dass so alles vorbereitet schon da liegt auf dem Präsentierteller und du einfach denkst so, jetzt hol dir den Payoff. Und der Payoff ist nicht der Titelgewinn, sondern das danach. Jetzt push diesen Mann, der es absolut verdient hat, der es so eine gute Geschichte gehabt hat. Und jetzt nutzt den Moment, um dann was zu erzählen. Und es war halt einfach, der Moment war ja super. Also bei WrestleMania.
35 übrigens.
Die Storyline vorher war auch klasse. Also das war eines der Matches, auf das wir uns am meisten gefreut haben. Zu Recht, wir wurden auch nicht enttäuscht. Das war klasse, aber umso mehr schmerzt es mich halt. Also da kann ich sogar fast schon eher drüber hinwegsehen, wenn halt ein Dolph Ziggler ein Money in the Bank einlöst. Riesenbass.
Ja.
Und du eigentlich im nächsten Moment auch schon weißt, nee, die legen gar keinen Fokus auf dich als Champ. Das war dieser eine Moment, den wird man immer wieder zeigen in irgendwelchen Videoschnipsen oder sonst was. Aber mit dir wird man nichts Großes machen.
Ja,
das finde ich bitter. Für mich der größte, ich weiß nicht, ob du das sogar anders siehst, das größte Beispiel für mich ist halt, weil es geschichtsträchtig ist, Chris Jericho. Bei 2001, als er diesen Undisputed Championship gewonnen hat, womit ja keiner gerechnet hat, weil er war ja von den Namen her derjenige, der am unwahrscheinlichsten war. Du hattest halt das Gefühl, also ich persönlich hatte damals das Gefühl, ey, das machen sie das halt nur, um halt dieses, damit hat keiner gerechnet, alle sind schockiert. Und dann im Nachhinein, der Fokus lag auch nicht auf ihn. Also da wurde ich halt persönlich bestätigt.
So, jetzt haben wir erstmal hier ganz viel durcheinander.
Entschuldigung.
du bist ja von den großen Momenten dahin gekommen und war erstmal bei Kofi Kingston. Da finde ich halt wirklich auch, dass das Ende nochmal die ganze Geschichte nochmal geschmälert hat.
Ja.
Ne, mit Brock Lesnar, Fox-Debüt von SmackDown, 8 Sekunden Niederlage, zack, bumm, Ende aus, vorbei. Das wollte ich hier noch angesprochen haben. Und ich wollte nämlich auch gleichzeitig in dem Atemzug auch ein Big E nennen. Auch da für den Moment. Cash-in. angekündigt per Twitter damals. 13. September 2021, mitten in der Pandemie.
Ne, und Kai hat sich so gefreut.
Lang ist her. Cash entgegen, Lashley holt sich den Belt. Wir sind alle glücklich, weil Big E ist ein guter Typ, der hat's verdient, jahrelang den Arsch aufgerissen und so weiter und so fort. Hat danach auch quasi sehr vernachlässigbare Fäden, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, und auch verliert.
Keine guten Matches.
Nee, war also okay. Du hast immer gemerkt, du hast die ganze Zeit gemerkt, so, er will das, und er war ja auch super präsent in der Zeit, Interviews und so weiter und so fort. Hat dann ja auch später gesagt, auch als er den Titel verloren hat, so, das hat wehgetan, und er will nicht mehr in dieses alte Leben zurück quasi, ne? Er will nicht mehr nur einer von vielen sein, sondern will der sein, der hier diese ganze Geschichte repräsentiert. Aber auch da, man ist sehr auf diesen Moment eingegangen, auf diesen Cash-In, man wollte diesen Feel-Good-Moment haben, vielleicht auch, es war Pandemie, es war keine gute Zeit, wenn man ehrlich ist, und man wollte, glaube ich, diesen Moment präsentieren. Ja, und dann gehen wir ein bisschen weiter, nämlich auch da, was haben Kofi Kingston und Big E gemeinsam? Wir gehen weiter Richtung Day One 2022 damals. Und da war es ja so, dass eigentlich war ja Roman Reigns gegen Brock Lesnar geplant gewesen, und dann hatte ja der gute Roman Corona und konnte deswegen nicht antreten. Und was machen sie mit Brock Lesnar? Anstatt zu sagen, ja, dann schmeißt ihm halt irgendjemand hin, dann haben sie den einfach in den Fatal Four Way gesteckt, der quasi mit geplant gewesen ist, ne? Und dann war er plötzlich im Match mit Lashley, Owens und Rollins und eben auch mit einem Big E. Und am Ende wird Brock Lesnar eben Champion und pinnt auch noch den amtierenden Titelträger, sang- und klanglos. Tags drauf verliert Big E auch noch ein Four-Way, sodass er nie eine Chance auf ein Rematch bekommen hat. Und naja gut, dann ist er irgendwann wieder zurück in The New Day quasi wieder eingegliedert worden. Wir kennen die Geschichte mit der Verletzung, Rich Holland draußen, Suplex und so. Ganz tragische Geschichte. Wir sind froh, dass es mit Big E gut geht. Aber das war schon ziemlich kacke.
Ja, das war der Moment, wo du als Fan gemerkt hast, okay, man hat halt gar kein Vertrauen in ihn. Also zumindest nicht in dieser Position. Also wie du halt sagt er, er möchte ja quasi der Typ sein. Und nicht einer von vielen. Aber genau in diesen Momenten, finde ich, merkst du, dass die Company eben nicht diesen, du bist der eine Typ, sondern ja, du bist halt doch einer von vielen, sieht. Und das finde ich ja tricky. Es tut einen halt auch für gerade Wrestler leid, die so lange dabei sind und halt so quasi alles mitgemacht haben. Also die halt nicht rumstänkern, sondern alles mitgemacht haben, auch jeden Termin wahrnehmen. Weil man muss ja auch sagen, New Day, sowohl Kofi Kingston als auch Big E, die haben ja abseits von den Shows ja Termine ohne Ende wahrgenommen. Mhm. Also sind halt wirklich richtige Workhorses. Und umso mehr freust du dich als Fan, der halt das alles mitkriegt, so dieses Belohnende, und dann tut es halt umso mehr weh, wenn dann so, nee, das hat nichts verändert an deinem Status. Weil manchmal gibt's ja auch einfach, das sind die guten Titelregentschaften, diesen einen Moment, wo jemand erstmals einen Titel holt, dann hat er seine Regentschaft, die ist meistens auch, die allererste ist meistens nicht die beste oder die größte, aber wo du merkst, okay, diese Regentschaft hat denjenigen diesen einen Step hochgebracht. Und das war bei Big E leider nicht so.
Nee, und auch ein Brock Lesnar hat ja dann kurze Zeit später den Belt wieder verloren. Das darf man nicht vergessen. Der hat den noch nicht mal lang gehalten, sondern hat dann, ich meine, beim Rumble hat er dann doch schon wieder verloren, nur um dann quasi, also er hat dann erstmal in den regulären Rumble-Matches, nein, andersrum, er hat beim Rumble den Belt an Lashley verloren. Da hat damals Roman Reigns eingegriffen und Paul Heyman hat hier sich mit Reigns zusammengetan. Nach nur 29 Tagen hat er den Belt wieder verloren, war dann aber im Rumble dabei und hat den Rumble im Endeffekt gewonnen.
Ja, es ist, ne? Das ist also, Booking aus der Hölle.
Das ist schon, ja.
Manche Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen.
Das und also am Ende vom Tag ist halt Big E hier als großer Verlierer aus der ganzen Geschichte rausgegangen. Das muss man halt sagen, weil der geht als Champion aus der ganzen Story als Verlierer raus. Und ich glaube, das ist immer das Schlimmste, was du auch haben kannst, wenn du nicht nur scheiterst, sondern wenn du danach auch kleiner rausgehst, als du reingegangen bist.
Ja, das wäre für mich dann bei Dolph Ziggler ähnlich.
Ja.
Weil ich, also er hat halt diesen einen großen Moment, er gehört auch für mich zu diesen Workhorses, weil der hat halt unzählige Matches gehabt, immer alles gegeben, eigentlich nie wirklich Spotlight bekommen, aber wenn die Chance für ein Spotlight da war, hatte der abgeliefert, dann hat er diesen großen Moment gehabt und alle dachten, ey, wir haben doch alle gehofft, so von, ey, das ist er, das ist sein Moment, jetzt startet er durch. Und dann kommt die Regentschaft, die halt einfach sich so gar nicht groß angefühlt hat und so belanglos war und auch schnell vergessen wurde und du einfach im Anschluss auch gemerkt hast, das war jetzt nicht so, dass du, du hast diesen einen Schritt da oben jetzt nicht geschafft von dem Booking her, sondern eher, der ist es durchgereicht worden danach. Vom Standing her hat der Riesenprobleme monatelang danach gehabt. Da hat viele Niederlagen eingesteckt und war halt immer mal wieder da, aber gar keinerlei große Bedeutung. Und das, ja. So. Da fragt man sich manchmal so, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn er den Titel nicht gewonnen hätte?
Das ist halt immer so der Punkt. Ich will noch mal jetzt ganz kurz zu Chris Jericho 2-1 drauf zu sprechen kommen, weil du ihn ja gerade auch so angerissen hast. Da war das Problem mit dem Fokus. Und ich bin bei dir. Ich finde, für mich ist das auch eine der schlechtesten Regentschaften überhaupt. Obwohl ein Jericho mit den größten Namen damals gefädet hat. Das darf man nicht vergessen, ne?
Ja, war der andere.
Ja, aber als Doppelchampion quasi. Und das Problem war natürlich im Nachgang, dass er hat an einem Abend The Rock und Stone Cold Steve Austin besiegt. Er war der Unified Championship. Beim Royal Rumble hat er sogar nochmal The Rock besiegt. Also, der war auf dem Weg, eigentlich auf dem Papier super geil. Aber das Problem war, dass dann die WrestleMania-Geschichte, die quasi als Schlusspunkt für diesen Title Run galt, eigentlich sich nur um die Fehde zwischen Stephanie McMahon und ihrem Ex-Mann Triple H rankte und einen Chris Jericho auf einmal von diesem arroganten, selbstverliebten Heel, sage ich mal, den wir aber alle mochten auf seiner, also der war zwar ein Heel, aber man mochte ihn trotzdem, weil der halt auch witzig gewesen ist, auf einmal zu so einem Schoßhündchen geworden ist und all das ich verloren hat. Sagen,
Schoßhündchen passt am besten.
Ne, all das verloren, was ihn vorher ausgemacht hat. Und so bitter es jetzt klingt, wenn wir Jericho und Triple H in einem Match haben, aber das Match bei WrestleMania 18 der beiden war halt auch nicht gut und hat auch darunter gelitten, dass Hogan gegen The Rock halt eben die Show in der Midcard quasi gestohlen hat und die Leute
ausgelaufen. Ja, es hätte der Main Event sein. Aber selbst so, das Match war auch nicht toll.
Nee.
Also es war halt einfach so durchschnittlich und aber es passte zu dieser Regentschaft. Und mir ging halt wirklich damals am meisten auf den Keks, dass du das Gefühl hattest, Jericho war fast schon wie so ein Valet.
Ja.
Das ist so jemand im Hintergrund, der auch mal die Drecksarbeit erledigt und der halt eher auf das reagiert, was man ihm sagt. Und das als Champion finde ich sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, warum man das gemacht hat, aber ja.
Sind wir ehrlich?
In den Büchern steht er als Erste, aber am unbedeutendsten.
Wenn nicht Stephanie wäre, sondern Stefan, dann hätte wahrscheinlich Stefan McMahon gegen Triple H im Main Event gestanden.
Höchstwahrscheinlich, ja. Ja, das ist immer auch wieder so ein Fall, wo du einfach das Gefühl hast, hey, das richtige Vertrauen ist nicht da. Aber es, aber apropos Vertrauen, da darf ich jetzt mal The Miz reinhauen.
Ja, hau rein.
Weil The Miz 2011 ist für mich so ein Paradebeispiel, wie man einen Champion nicht booken sollte. Du hast so einen Mist, der hat sich hochgearbeitet und war schneller an diesem Punkt, dass er halt den großen Titel gewinnt, als man gedacht hat. So, jetzt hat er diesen Titel und er war auch eigentlich over, muss man sagen. Also er hat mit der Crowd funktioniert. Aber er hatte halt nichts Bedeutsames und noch schlimmer. Du hast dann halt, du gibst diesem Mann den WrestleMania Main Event gegen John Cena. Aber selbst in den Promos vorher geht es eigentlich primär darum, ey, da ist ja noch The Rock.
Mhm.
Und da ist ja John Cena im Main Event. Der kämpft zwar um den Haupttitel, aber da ist ja noch The Rock. Und The Rock macht auch noch das Finish, beziehungsweise macht das Finish neu und ist die entscheidende Person. Und das war damals so unangenehm zu gucken, weil du hattest halt einen Champion im Ring. Da waren zwei andere im Ring, die sich auch noch über ihn lustig machen. Und er sich halt nicht wehren kann. Und das sah halt so blöd aus, weil er hat ja, The Miz ist ja wirklich einer, der macht ja alles. Also für die Company, ich glaube, der wird auch irgendwie nackt durch die Mall laufen oder so, wenn man das verlangt, sagt er, das hilft uns. Und der hat alles gemacht, aber dann stellst du den halt so bloß und seine Regentschaft so wertlos da. Überleg mal, keiner von uns wird im Nachhinein denken so, oh ja, weißt du noch, der große Main Event, WrestleMania, das war sein Moment. Nee, war er nicht. Und das fand ich echt bitter.
Ja. Eigentlich fast eine Parallele zu Jericho hier, ne? Weil er auch nur Beiwerk in dieser ganzen Geschichte gewesen ist.
Ja, nur, dass man sich wirklich extrem über Miz lustig gemacht hat in Promos.
Ja.
Also diese Promos damals, die Promoduelle, ich fand das damals zum Fremdschämen.
Ich weiß, es gab irgendwann, ich glaube, das war eine Raw-Episode vor WrestleMania oder so, hat er doch nochmal John Cena einen Beatdown verpassen dürfen. Irgendwas mit einer auf der Treppe oder.
Ja, ganz toll.
Ne? Nein, aber da habe ich gedacht, ach, guck mal, vielleicht ist es ja doch gar nicht so schlecht, wie es ist. Aber es war halt einfach schlecht. Und er war vielleicht auch zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit, aber man hat auch nicht wirklich viel dafür getan, dass man das Gefühl hat, dass man Vertrauen in ihn hätte oder sonst irgendwas. Und sondern er hat ja wirklich einfach den Bell spazieren getragen und wir wussten alle, naja, gut, der hält ihn halt. Aber eigentlich wollen wir alle, das Money Match ist eigentlich John Cena gegen The Rock.
Das ihr beworben habt.
Ja. Ja.
Das ist was ist mit Bray Wyatt allgemein? Weil ich finde, bei Bray Wyatt ist auch so eine tragische Figur, der so ein Kandidat für mich, so jeder wünscht sich den Moment.
Ja.
Aber danach wird halt nichts abgeliefert, richtig.
Das war halt das Problem, ne? Wir gehen jetzt so ins Jahr 2017 rein. Das war ja einfach so damals bei Elimination Chamber. Und ich weiß noch, wie Leute sich darüber gefreut haben, dass er das Ding gewonnen hat. Das muss man auch ganz klar so sagen. Das war ein schöner Moment, weil auch der natürlich jemand ist, der zum einen super beliebt gewesen ist. Aber das Problem war, dass danach halt eben nicht mehr so wirklich viel kam. Ne, da war noch die Fehde mit Randy Orton, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und das war nicht viel. Und das ist dann eben auch wieder nur für den Moment gebookt. Und so sehr wir einen Bray Wyatt mögen, hat er leider, was so Title Runs angeht, jetzt wenig gute Erinnerungen hinterlassen. Ne? Das ist ein toller Charakter gewesen, toller Performer, toller Darsteller, offensichtlich auch ein toller Mensch. Aber so seine Titelregentschaften, die waren halt alle eher so meh. Auch als The Fiend hat das ja nicht wirklich gezogen.
Nee, also der Aufbau ist bei ihm irgendwie immer super gewesen. Also dass du so diese Reise mit ihm mitgegangen bist, wo du halt wolltest, dass er den Titel holt. Und danach war irgendwie immer die Luft raus. Und ich weiß nicht, woran das lag. Man muss ja auch alles sagen, allgemein, er hat ja zum Beispiel das Undertaker-Match bei WrestleMania. Das war halt auch nicht gut.
Nee.
Also, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht sind manche Menschen auch nicht dazu geschaffen, so einen Titel zu tragen über längere Zeit. War es da nur das Booking? Ich weiß es nicht.
Ja, also schwierig. Und auch da ist es dann sehr oft natürlich auch dann danach, was danach kommt. Ne? Du kannst einen großen Moment kreieren, aber wenn du dann danach nicht wirklich zündest, hast du dann eben ein Problem. Und der Title Run war dann eben auch nur 49 Tage lang, ne? Und endete dann eben bei WrestleMania. Und ja, dann im Nachgang hatten wir auch noch das House of Horrors Match. Übrigens, es war kein direktes Rematch, aber es war ja quasi eine Fortsetzung dieser Fehde, auch wenn es ein Title Match gewesen ist. Was der Name ist Programm hier, wenn man ehrlich ist.
Das war wirklich Horror, ey.
Nein, und deswegen, man kann sagen, was man will, aber der Title Run von Bray Wyatt hatte den schönen Moment mit ihm, der im Elimination Chamber seinen ersten Titel gewinnt. Aber danach, die Fehde mit Randy Orton war halt nichts. Und danach muss man sich halt auch so eine Titelfehde messen lassen. Und die Fiend-Geschichten ja genauso, ne? Und dann schöne Grüße an Bill Goldberg, der dann die Sache auch noch beendet. Aber der Fiend hat auch merkwürdige Titelmatches hervorgebracht, wenn man ehrlich ist, ne?
Was ist denn eigentlich, ich google einfach mal gerade, mit den ganzen Money in the Bank-Siegern?
Also Money in the Bank ist natürlich immer so ein Ding, wo man natürlich auch mal was probieren kann, ne? Wir haben gerade Jack Swagger angesprochen, der auch dann World Heavyweight Champion gewesen ist damals und auch da nicht funktioniert hat. Das ist für den Moment gut. Die wenigsten Money in the Bank Sieger haben danach aber einen triumphalen Run gehabt, muss ich sagen. Also ja. Rob Van Dam ist auch so ein Kandidat, der, ne?
Aber der selbst verschuldet.
Ja, ja, aber nichtsdestotrotz, Title Run, so, hör, ich gewinne den Titel und lass mich dann mit irgendwas unterm Sitz von meines Autos ertappen und dann gebe ich
mir alle Bells. Man hatte Großes vor mit ihm.
Ja, ich habe zwei Bells. Ja, schade. Okay, dumm gelaufen.
Kennedy lässt auch grüßen.
Würde ich halt auch. Das ist für mich nicht unbedingt so, wenn man sagen würde, das ist jetzt ein gefloppter Title Run, sondern der ist einfach gescheitert. Man wollte was versuchen und deswegen, für mich gehört das noch nicht mal in die Kategorie, das ist einer der schlechtesten Title Runs, sondern der ist halt einfach gescheitert. Der hat nicht funktioniert, der hat aus externen Gründen nicht funktioniert. So an der Stelle. Ich gehe aber noch mal so ein bisschen weiter zurück in der Vergangenheit, wenn wir hier schon die alten Männer in der Runde haben, lieber David. Oder sollen wir erstmal beim Thema Money in the Bank bleiben? Wir haben natürlich auch noch zum Beispiel so ein Alberto Del Rio 2011, können wir vielleicht auch hier an der Stelle noch mal nennen. Ja,
aber das war auch so ein Money in the Bank Sieger, den keiner haben wollte.
Den wollte, Alberto Del Rio wollte damals schon keiner haben.
Ja, mal ernsthaft, wollte keiner haben, dann hast du halt Titelgewinn. Das ist, finde ich, generell ist auch bei Rumble Siegern manchmal, schön Gruß an Sheamus. Wo du halt einen Sieger hast, auf den die Crowd keine Lust hat und nicht mal wegen Booking, du könntest da booken, was du möchtest, aber du kein bisschen invested sein kannst in den Titel gewinnen, als auch in dem, was danach passiert, weil du eh das Gefühl hast, das will ich nicht.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Bei Alberto Del Rio 2011 war das ja noch das Problem, dass er ja quasi in diese Fehde mit John Cena und der Authority, John Cena, mit CM Punk und der Authority damals reingeschmissen worden ist. Mit Triple H, Kevin Nash, ne? CM Punk. CM Punk, deswegen habe ich John Cena so im Kopf, ne? Gewinnt endlich die Belts beim SummerSlam 2011, ne? Money in the Bank, wissen wir, große Geschichte Chicago. Zwei Belts, CM Punk haut erstmal ab und sagt dann, hier kommt SummerSlam, Cena, du und ich, jetzt aber ab die Post. Und dann gewinnt er das Ding und wird dann danach von Kevin freaking Nash attackiert, nur damit Alberto Del Rio hier den Cash-In machen kann und dann sich den Titel holen kann. Das hat keinen interessiert. Keinen interessiert, weil alle wollten eigentlich...
Das hat auch keinen Sinn gemacht.
Nein, alle wollten eigentlich den CM Punk jetzt erstmal für eine gewisse Zeit haben. Und wo endet die ganze Geschichte dann? Natürlich holt sich John Cena nach einem Monat bei Night of Champions den Belt zurück. Das heißt, CM Punk im Eimer, weil der hatte dann Triple H und Kevin Nash an der Backe, Alberto Del Rio mit einem komplett nebensächlichen Übergangstitle-Run und wir sind wieder genau da, wo wir vorher gewesen sind, nämlich bei John Cena. Yay! Yeah.
Ja. Aber das hattest du zu der Zeit öfters, dass du immer wieder bei John Cena gelandet bist am Ende.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber das ist halt auch so Money in the Bank. Ja, ist problematisch.
Was ist denn eigentlich, ist mir jetzt nur eingefallen, ist nicht Money in the Bank, aber Rey Mysterio war für mich auch so ein Title One, den ich schrecklich fand. Weil du das Gefühl hattest, man hat ihm den Titel nicht seinetwegen gegeben, sondern halt wegen Eddie, weil Eddie ist halt verstorben. Und es war so catchy, dass er sogar bei seinem Titelgewinn ist da ja schon ein bisschen geturnt wurde vom Publikum. Und es wurde halt einen so aufgedrückt. Und dieser Mann konnte eigentlich nichts dafür, aber der Title One war in dem Moment schon zum Scheitern verurteilt.
Ja. Ich glaube, das war sehr gezielt darauf hingebuckt, dass man diesen Moment haben wollte. Ich glaube, man wollte diesen Moment ja, haben.
Es wurde dir reingedrückt.
Ja, ja. Und Rey Mysterio ist ja auch allein durch seine körperlichen Möglichkeiten ein bisschen hinterher, sagen wir es einfach mal so, dass der jetzt nicht der lange dominante Champ sein würde, war ganz klar. Aber schrecklich finde ich ein bisschen hart, aber war jetzt nicht so richtig, richtig geil, ja. Bin ich bei dir. Aber ist halt da auch die Frage so ein bisschen, was ist die Erwartungshaltung? Ich habe noch so, ja, weil wir gerade auch den Namen Hulk Hogan hier in den Mund genommen haben. Ne? Hulk Hogan, natürlich einer der größten Stars, der größte Star der 90er. Und wir erinnern uns an gleich zwei Comebacks.
Ich wollte gerade sagen, welchen Moment nimmst du denn?
Ich nehme beide. Das ist ja das Schöne. Wir fangen erstmal mit 93 an. WrestleMania 9, lieber David.
So ein Hals.
Ne? Bret Hart verliert gegen Yokozuna, Salzwurf und so, ne? Und dann kommt Hulk Hogan rein und will uns alle vor dem bösen Japaner retten. Und vollkommen uneigennützig sichert er sich die Championship, nachdem der Salzwurf daneben geht und er dann nochmal hier den Leg Drop platzieren kann. Und er war dann kaum noch gesehen, bis zum King of the Ring, wo er den Titel wieder verloren hat.
Was soll ich jetzt dazu sagen? Es war Teilzeit Hulk Hogan, Mr. Ich gehe meiner Filmkarriere nach, bin doch mal wieder da. Ich habe ein blaues Auge. Ich bringe aber noch meine Freunde mit, weil die wollen auch noch Geld verdienen. Bei einem Event wurde dann halt Yokozuna, der, ich fand den gut als Heel, aber gegen Bret Hart stehen hast, der halt das Babyface der Company war. Also ohne Wenn und Aber. Und der auch ein guter Champion war. Und den nimmst du dann halt einfach mit diesen angebiederten, schleimigen Finish. Nein, geh du rein, räche uns alle. Und dann geht er rein und natürlich braucht er einfach nur zwei Moves. Oder waren es drei? Ist egal, es waren auf jeden Fall nicht mehr.
Das war eine Closer und Leg Drop, glaube ich. Aber ja,
das ist einfach, allein schon das fand ich halt so, ich war ein Kind. Also ich war echt ein Kind damals. Ich war noch jung. Ich war wirklich jung. Aber ich war so angepisst. Schon als Kind habe ich gedacht, so, kann doch nicht sein, dass Bret Hart da ewig kämpft und du machst da zwei Dinger und gewinnst dann. Und also kennst du doch das Miss Girl, ne? Was so
ja,
sauer
ja,
damals
ja,
war.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Wir haben das ja im Jugendzentrum damals geschaut. Und hättest du dann in die Runde geschaut, saßen wir alle so da wie das Miss Girl. So richtig, Keiner hat sich vor Hogan gefreut.
Ja.
Weil das einfach so, wir wollten Bret Hart als Champion, der hat es vor allen Dingen verdient gehabt. Und dann war auf einmal so der alte Mann wieder da. Und das war so unverdient. Was danach folgte, das fand ich halt noch schlimmer. Du hast es ja richtig gesagt. Den hat man kaum noch gesehen. Und das war halt einfach nur pures Ego. Absolut Katastrophe. Mit eines der schlimmsten Sachen, die du im Wrestling gemacht hast. Als Entscheidung.
Es war furchtbar. Kannst du ja nicht anders sagen. Und dann können wir nochmal hier den Weg gehen. 2002. Ich habe gerade WrestleMania 18 angesprochen. The Rock gegen Hulk Hogan. Zweifellos, das ist auch eins deiner Lieblingsmatches, sagst du auch nicht hier. Du hast dir das doch schon tausendmal zumindest angehört, allein wegen der Publikumsreaktion.
Ja, aber es ging nicht um den Titel.
Das stimmt.
Also das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich so eine Legende sehe, ne, im Ring, generell, egal welche Liga, weil das passiert öfters mal. Schöne Grüße an Goldberg. Wenn du Allstars holst, ist das für mich als Fan eine tolle Sache, weil es Fanservice, ich freue mich. Wenn du dann die noch gegen jemand anders Großes, Aktuelles bookst, super, nehme ich mit. Ich habe total Bock drauf. Gibst du denjenigen allerdings irgendeine Form von Titel, werde ich sauer. Weil das haben andere verdient. Du bist halt gerade wieder da und vor allen Dingen, du bist zu alt. Und was zu alt angeht, rede du weiter, weil damit kennst du dich aus.
Shots feiert hier. Du bist doch hier der chronisch Alte, zumindest im Kopf.
Ich mache aber Sport.
Ach so, okay. Okay. Nein, natürlich Hogan, der sich dann von Triple H die Championship damals geholt hat. Was soll ich sagen? Da war nicht viel Schönes dabei, ne? Muss man hier ganz klar sagen. Da war man dann sehr, sehr glücklich, als er dann bei Judgment Day damals den Championship wieder an den Undertaker verloren hat. Das war halt wirklich ein Nostalgia-Act. Und ich kann es auf der einen Seite verstehen, man war damals natürlich ein bisschen auf der Suche. Man hat gehofft, man reitet ja nochmal diese Welle, ne? Man hat ja diese Nostalgiewelle gehabt mit Hulk Hogan und nach den Reaktionen, der war ja plötzlich wieder over, weil aus irgendeinem Grund wollten die Leute wieder Hulk Hogan sehen. Nach der langen Zeit. Man ist einfach mit der Nostalgie so ein bisschen mitgegangen, aber trotzdem war der Title Run halt eine Katastrophe, ne? Und hat nicht ja, ein gutes Match Dingen, vorgebracht.
Das Schlimmste finde ich bei den Title Run noch, wenn du schon diesen irrsinnigen Weg gehst und gibst einen Allstar, also jemand, der wirklich eigentlich nicht mehr fit genug ist, um mitzuhalten mit den aktuellen Wrestlern, gibst denjenigen den Titel, dann Herrgott nochmal, nutze die Chance zumindest, dass man sagen kann, dann gewinnt ein junger Wrestler den Titel von ihm, um ihn zu pushen. Aber genau diesen Fakt hast du komischerweise bei Allstars fast nie. Wenn die verlieren, dann immer gegen anderen Allstar oder Legende.
Ja, Allstars, Prominente und sonstige Namen. Oh,
Prominente, sag es nicht.
Nee, ja, das hatten wir auch, da die Empfehlung 2x5, ich verlinke das auch und pack's nochmal rein, dass ihr das sehen könnt, wenn ihr das noch hören möchtet. Da lassen sich Shaggy und Markus sehr, sehr ausführlich über David Arquette zum Beispiel aus und auch, da war auch eine Judy Backwell aus irgendeinem Grund auf dem Bild, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber weil die hat auch mal, was war die denn nochmal? War die Tag Team Champion mit Rick Steiner? Ich glaube, die war mal Tag Team Champion mit Rick Steiner, glaube ich.
Auch, das war eine wilde Zeit.
Aber es gibt auch noch so Namen, wer hat denn zum Beispiel auch noch bei der WWE mal Titelgold gewonnen? Weißt du noch, dass sogar mal ein Vince McMahon, wir sagen seinen Namen ja, dass der auch mal WWF Champion gewesen ist?
Ja, und
er war auch ECW, er war der letzte ECW Champion.
Ja, es war eine furchtbare Zeit. Also generell, wenn jemand mit McMahon im Nachnamen einen Titel gewonnen hat, war das nie gut. Das war nie mein Fall. Das wollte ich nicht haben. Und das will ich will dazu auch nicht viel sagen, weil, nee, das ist auch wieder so eine Ego-Sache. Und da ist auch kein Ziel hinter. Und richtig sauer haben sie mich übrigens auch gemacht, wo wir noch bei Allstars waren, dass die Bret Hart damals den US-Championship vom Miss gegeben haben.
Da wollte ich mich gerade nachfragen. Weiß man, wir sind beide mit Bret Hart quasi Wrestling erzogen worden, aber wir wissen halt eben auch um die körperlichen Möglichkeiten, die Bret Hart 2010 gehabt hat. Und ja, er hat dann eben nach seinem glorreichen Sieg über Vince McMahon bei WrestleMania damals, hat er dann ja die Titelchance einfach so zugeschasst bekommen gegen The Miz, aber das Match war eigentlich nur der Sharpshooter und war dann eine Woche lang US-Champion. So.
Und was soll man dazu sagen? Ich kann mir nicht mal vorstellen, also Bret Hart hat ein riesen Ego. Aber ich glaube nicht, dass er gesagt hat bei der Rückkehr, ja, meine Bedingung ist aber, dass ich einmal den Championship halte. Ich glaube, man hat einfach das super falsch eingeschätzt. Sowohl das WrestleMania-Match, was einfach 4,5 Stunden zu lang ging, als auch halt ihm da diesen Titel zu geben, was ja auch, wie gesagt, ich kann damit viel leben, wenn man sagt, ey, damit baut man zum Beispiel mit Hilfe von Altstars oder Legenden, baut man halt aktuelle Talents oder halt neue Talents auf. Hier machst du halt das Gegenteil. Hier nimmst du jemanden, der halt einen Schlaganfall hat, wo man echt froh sein kann, dass er überhaupt noch so fit war, dass er da normal gehen konnte und Co., der keinen Bump nehmen darf, wofür er ja nichts kann. Es ist super toll gewesen, ihn zu sehen, aber kein Bret Hart-Fan der Welt hing da, glaube ich, hat gesagt, boah, ich will unbedingt, dass der den Titel kriegt. Und ich bin ein Bret Hart-Fan. Ich bin ein riesen Bret Hart-Fan. Ich war kreidebleich, als ich das Foto mit dem gemacht habe. Aber ich habe in dem Moment einfach nur gedacht, habt ihr einen Knall? das kann nicht wahr sein, sowas kannst du nicht booken, weil das war eh die Zeit, wo du ja auch generell viel mit Allstars als auch mit Celebrities gearbeitet hast und denen teilweise zu viel Fokus gegeben hast, wo du halt das eigene Roster, besonders die eigenen Talents ein bisschen vernachlässigt hast. Und hier war es halt typischerweise The Miz, der immer gegen halt große Namen worken muss, den Titel verliert. Das war schrecklich. Es war einfach nur schrecklich, weil es sinnlos war, weil du wusstest, er kann da nicht mal wresteln.
Ja. Ich habe noch, wo wir gerade bei Allstars sind, ne? Ich habe noch zwei für dich. Ich habe erstmal, wo wir gerade bei Thema Hulk Hogan gewesen sind, ne? Und ich weiß, wir sind ja beide, ich glaube, du bist bei WrestleMania 6 auch ungefähr ins Wrestling gekommen, ein bisschen ja. früher. Was war mit Sergeant Slaughter damals? Sergeant Slaughter gewinnt beim Royal Rumble 1991 den Belt von dem Ultimate Warrior unter gütiger Mithilfe von dem Macho King Randy Savage, der dem Warrior das Zepter an den Kopf dremelt und dann natürlich im Zuge des Irakkriegs eine heiße Fehde, eine kritische Fehde und dann eben Hogan, der bei WrestleMania 7 Sergeant Slaughter fordert und die USA.
Keiner wusste, was passieren wird.
Aber jetzt mal der Title Run von einem Sergeant Slaughter.
Katastrophe. weil einfach das Problem bei einem Sergeant Slaughter war, er sah halt damals schon aus wie ein Opa.
Er hat sich auch so bewegt wie ein Opa, ja.
Und ich wollte gerade sagen, und er hat sich auch bewegt wie ein Opa. Und er hatte auch die Ausstrahlung von einem Opa. Der Typ ist eine Legende, ne? Als GM fand ich den cool. Aber das war schon zu der Zeit, also wir Kinder haben damals schon gedacht, was will denn der alte Mann da? Und das ganze Konstrukt war halt eh nur darauf ausgelegt, alles klar, es geht in eine Richtung, die Regentschaft ist irrelevant und die Matches von Slaughter waren auch unfassbar. Ich meine, wir reden von der Zeit, wo die Matches meistens alle sehr langsam waren und unspektakulär, ne? Und die waren grausig anzugucken.
Das war ganz furchtbar. Wir haben ja diese ganze Geschichte um Sergeant Slaughter quasi bei unserem Watch-Along-Format Golden Years, haben ja Markus Holzer und ich das die WWF Pay-Per-Views quasi besprochen. Wir haben auch dann den Rumble 91 nochmal uns angeschaut und alles passte nicht zusammen. Es passte alles nicht zusammen und Slaughter im Ring war eine Katastrophe. Die Matches waren unglaublich langweilig.
Und die Leute wollten es auch nicht sehen.
Ja.
Also die Ticketverkäufe für WrestleMania waren eine Katastrophe.
Genau. Man wollte ursprünglich in einer großen Arena veranstalten und musste dann ja umsatteln in eine kleinere Halle. Man hat ja vorher, wenn sich im Network die ersten Spots zu WrestleMania 7 anschaut, dann wird damit beworben, ich glaube, ich habe jetzt die Arena nicht mehr im Kopf.
Das war da, wo die Olympiade damals war.
Auf jeden Fall so 60.000 Leute, die größte WrestleMania, Freiluft-WrestleMania überhaupt, bla bla. Und dann schlussendlich war es ja dann bei WrestleMania 7, waren es dann irgendwie so, ich glaube, das war in Los Angeles dann, wie hieß das Ding nochmal? Im Memorial Sports Arena, glaube ich, war das. Und da waren es, glaube ich, 17.000 Zuschauer oder sowas.
Genau, offiziell haben sie halt gesagt, ja, wegen der Thematik Irakkrieg, dann wurde es zu gefährlich. Die haben einfach zu wenig Tickets verkauft, weil es war halt ein schlechter Event, muss man sagen, aber der Main Event, der hat halt keinen interessiert. Selbst die Kiddies nicht. Also Slaughter war halt einfach egal.
Ja.
Und das ist so ein bisschen vergleichbar, wenn man das halt damals nicht geschaut hat, so übersetzt für heute, als würde ein Jinder Mahal den Titel haben und kämpft dann gegen The Rock. Würdest auch sagen, interessiert mich halt nicht.
Auch dieser ganze Turn hat halt nicht funktioniert von Slaughter, ne? Der früher ja wirklich dieser, ne?
Der war der Amerikaner, der war sogar bei G.I. Joe, der Zeichentrickserie, war der ein Charakter.
Genau, und dann hat man es ja probiert und dann hat man ihm ja noch die anderen alten Gestalten an die Seite gestellt mit Arthur und Colonel Mustafa.
Frisches Blut.
und so. Es war alles furchtbar, ne? Da kann man noch so oft Hulk Hogan's T-Shirt anzünden und Flaggen entweihen. Das war ein ganz grauenvoller Title Run und vollkommen zurecht gefloppt und dann hat ja auch einen jungen Mann wie ein Hulk Hogan damals overgebracht. Aber was ich auch noch ansprechen wollte, wo wir gerade schon bei den alten Stars sind, die man noch aus der Mottenkiste geholt hat. Bob Backlund, der war nicht lange Champion.
Boah, nee. Über den reden wir nicht. Ist nie passiert.
Bob Backlund, Survivor Series, der war nur 24 Stunden. Deswegen reise ich den nur an, hat sich von Bret Hart den Titel geholt. Ich will aber eigentlich den Bogen schlagen von Bob Backlund zu Kevin Nash, lieber David.
Das wird immer besser. Ja, Bob Backlund, sagen wir einfach, da Slaughter war ein alter Mann, aber Backlund war halt einfach komplett aus der Zeit.
Aber der hat dieses crazy Lunatic-Gimmick, was er damals gehabt hat, war schon ganz witzig, aber er hätte nicht den Titel gewinnen dürfen.
Es war witzig, aber es war irrelevant. Den kannst du als Undercarter rausbringen, aber dann hat er halt noch ein Match oder eine Fehde gegen Bret Hart. Gegen Bret fucking Hart.
Na.
Es ist einfach so, Entschuldigung, aber der der Kerl schlechthin. Schönen Gruß an YouTube, wird es Ärger geben. Und dann in einem grausigen Mensch. Und er hat noch eine Art im Ring gehabt, die halt auch grausig war zu gucken für moderne Menschen. Und ja, dann kommt Kevin Nash. Und Kevin Nash war, ich gebe zu, ich bin mit ihm damals nicht warm geworden. Er war schon over, muss man halt sagen, durch die Erscheinung. Aber bei ihm waren halt einfach zwei Sachen, die mich mega gestört haben. Nummer eins, seine Matches waren irre langweilig und langsam. Und Nummer zwei, gegen wen lässt man ihn fegen? Lass doch erstmal ein paar dicke, große Leute da hinstellen, die auch langsam sind. Das war jetzt nicht beleidigend gemeint, sondern als Beschreibung. Und ich fand das furchtbar. Ich fand Kevin Nash und beziehungsweise Diesel als Champion furchtbar und die Regentschaft, das war so wie eine Qual und es fühlte sich auch nicht richtig an für mich, weil halt eher so Shawn Michaels und Co., das war eher die Kategorie, wo ich sagte, ja, die gehören dahin. Aber dann hast du da so, ja, gegen Sid, wo du weißt, okay, die Matches sind eh nicht so doll und irgendwie war der ab und an da. Bam Bam Bigelow, fantastischer Worker. Aber Kevin Nash ist halt langsam.
Mabel. King ja. Mabel. Hallo?
Ja, King Mabel, der einen noch irgendwie verletzt, während er ein Match mit dir hat. Das ist nicht gut. Also es gab halt keine herausragende Fehde da drin. Aber ich bin ehrlich, das ist so eine Regentschaft, wo ich auch nicht glaube, dass es da auch eine richtig, richtig gute Fehde hätte geben können, weil Kevin Nash ist für mich einfach im Ring zu limitiert gewesen und charakterlich auch. Der hat einfach diesen It-Faktor nur vom Look gehabt, aber nie von der Art zu reden oder zum Verkauf.
Und vor allem hat man ihm ja damals dann auch sehr vieles genommen, ne? Weil bei ihm ging ja einher mit dem Titelgewinn auch der Babyface-Turn. Er war ja vorher der Split mit Shawn Michaels, der ist ja quasi bei der Survivor Series vollzogen worden und dann ist er ja einmal komplett auf Babyface getrimmt worden. Ne? Vorher war er halt der coole Typ mit der Sonnenbrille, mit der Lederjacke, der im Hintergrund stand und hier, der ein bisschen Roman Reigns, der auch immer seine Handschuhe zurechtgezogen hat, böse und ausgesehen, alles.
Ja, aber Roman Reigns ist schon cooler, Entschuldigung.
Ja, ich weiß. Ich meine nur wegen dem Handschuh.
Ja, das stimmt schon. Also er hatte diese Badass-Attitüde.
Genau, aber die hat man immer
dann auch schweigsam.
Ja, genau, er hat nicht viel geredet. Und dann auf einmal war er der die Babys küsst und den Muttern eine Blume mitbringt oder sonst irgendwas, ne?
Ja, und dafür sorgte, dass die Ratings richtig nach unten gingen.
Genau, und man wollte im Endeffekt damals bei der WWF einen neuen Hulk Hogan haben. Und wie ist ein Hulk Hogan? Hulk Hogan ist groß und Hulk Hogan ist amerikanisch und Hulk Hogan ist nett.
Ich glaube, die haben eher gedacht bei Diesel, beziehungsweise Kevin Nash, er hat halt den Look. Muss man halt einfach sagen. Auf dem Poster kommt der Typ super rüber.
Ja.
Und ich glaube, das hatten wir doch schon öfters bei Vince im Laufe seiner Zeit. Dass da Emmy Wrestler gepusht wurden als neue Supermaschinen, die vor allem einen gewissen Look hatten. Aber da war meistens nicht viel mehr und hier war das der Fall.
Ja. Weißt du, dass Ryback auch mal Intercontinental Champion gewesen ist?
Sag mir das heute noch. Am liebsten würde er sagen, ich hätte viel mehr gekonnt.
Da bin ich mir sicher, dass Ryback das sagt.
Verschwörungstheorien.
Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Hast du noch Namen? Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele schon abgedeckt. Wir können hier jetzt noch so Leute nennen wie einen Great Khali. Wir haben Jake Swagger schon genannt, Jinder Mahal.
Ich hab einen aktuellen Namen. Und das ist für mich ein, also wenn du im Lexikon nach absoluter Grützenregentschaft schaust, dann steht er da momentan. Und zwar bei AEW. Okada. Ein Mann, der einen Titel trägt seit einiger Zeit, der es geschafft hat, während der Titelregentschaft nicht eine einzige Fehde zu haben, der so weit untergetaucht ist von Titelregentschaft her, dass letztens Sarah dann saß beim Okada, beim Match, als er rauskam, und so, ach, den gibt's auch noch. Ach, der hat einen Titel? Und ich nur dachte, ja, das ist das Problem. Und das ist ein richtig großer Name. Und es ist einfach, das ist wie, weiß ich, das ist schlimmer als ein Autounfall. So zum Zugucken. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, wir haben ja vorhin gesagt, die Bausteine, was ist wichtig bei einer Titelregentschaft? Sind alle nicht da.
Ja.
Weiß ich, ja. Katastrophe. Was sagst du denn dazu?
Ja,
als Okada-Fan.
Ich bin ein Okada-Fan, aber nicht der Fan von dem AEW-Okada, sondern des New Japan-Okadas. Und das moniere ich schon seit langer Zeit. Ich weiß nicht, ob du dich noch an meinen Jahresrückblick darüber mit dir gesprochen habe. Auch in Reviews habe ich mich darüber ausgelassen. Ich glaube, ich habe mich auch sehr oft im Magazin ausgelassen. Aber die Art und Weise, wie Okada bei AEW eingesetzt wird, ist bislang eine Katastrophe. Ich glaube, dass ein Tony Khan auf seinem internen Spickzettel noch immer Okada, Kenny Omega stehen hat. Das werden wir auch bekommen. Ich kann mir das
vorstellen.
Vorstellen. Aber so ansonsten ist da halt echt nicht viel, was man mit dem anstellt. Und man hat bis jetzt auch das Charisma, was der Okada mitbringt, überhaupt gar nicht verstanden. Man weiß nicht, wie man ihn einsetzen soll. Man schafft es nicht, die entsprechenden Geschichten zu erzählen.
Die Matches sind auch echt nicht gut. Das sind meistens bei Pay-Per-View die Matches mit der schlechtesten Bewertung.
Ja,
mit
einem der schlechtesten Bewertungen sind mir da relativ egal, aber.
Nein, aber einfach, die machen, da zündet gar nichts. Das ist einfach, die Matches sind, es gab, glaube ich, ein Match, wo ich sagen würde, ja, war ganz gut. Aber sonst hätte ich keines, wo ich dir sage, war gut.
Es ist vielleicht auch der falsche Mann am falschen Ort. Auch das kann ja zwischendurch mal passieren. Ja, aber Okada ist halt auch so eine riesige Baustelle, ne? Weil was für Vorschusslorbeeren haben wir den hier zu AEW geschickt, und bislang ist der von den Neuverpflichtungen, die wir da geholt haben, der kam ja in einem Atemzug mit Ospreay, Monet, meine ich, war ja auch noch dabei, habe ich noch irgendjemand anders, den mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber das hat halt echt nicht so funktioniert bislang.
Nee, gar nicht.
Also im Vergleich.
Anders als bei Monet zum Beispiel.
Ja, die hat auch ihre Startprobleme gehabt, aber die ist inzwischen halt richtig, richtig geil. Also kannst du halt nicht anders sagen. Die macht mir gerade sehr viel Spaß.
Lass doch mal hier, es geht ja steil Richtung Ende, oder? Vom Podcast? Es
geht sowas von steil Richtung Ende mit dir und mit mir.
Ja. Zum Abschluss, man soll ja nicht so mit was mit einer schlechten Laune rausgehen, ne? Sag doch mal einfach spontan, jetzt einfach, es kann gerne aktuell sein, meine Titelregentschaft, wo du sagst, ey, da hat man sehr, sehr viel richtig gemacht. Oder da ist sehr, sehr viel richtig.
Es ist schwierig, weil, lass mal gerade überlegen, wenn wir es von den aktuellen haben, wir haben Cody, haben ja auch ein bisschen die großen Stories gefehlt, aber es war immer so ein Big-Time-Feeling da. Und die Matches waren eigentlich durch die Bank gut. Also der fällt jetzt für mich vielleicht nicht in die legendärsten Title Runs rein, bin ich aber total d'accord mit. Ich finde, das hat man gut gemacht. Gunther, wenn wir jetzt bei den Main-Titles bleiben, hält den Belt auch schon lange. In meinen Augen der IC-Run, den er gehabt hat, monumentaler und größer als das, was wir bis jetzt gehabt haben, weil er die größeren Matches gehabt hat. Aber der macht das halt gut. Also ich glaube, dem kannst du auch einen Besen in die Hand geben und dann sagst du hier, das war ein geiler Title-Run oder so. Ja, also das machen die schon gut.
Kannst mal probieren.
Wen haben wir denn bei AEW? Moxley, vergessen wir mal besser. Okada, Takeshita haben wir noch? Nee, stimmt gar nicht. Wir haben Omega, haben wir nicht
Takeshita. Omega.
Mein Gott, ich bin ja vorgestern.
Er hat ihn doch jetzt.
Ja, aber Omega müssen wir erstmal gucken. Das ist noch zu frisch.
Also, ich grät mal jetzt einfach rein, weil jetzt kommst du nämlich zu zwei Frauen, finde ich, die es momentan richtig gut machen. Oder die es immer noch gut machen. Mercedes Moné, das ist so das, was man sich eigentlich wünschte für mich, wo du sagst, ey, wenn du einen Midcard-Title hast oder einen Midcard-Title, gib mir Bedeutung. Und sie hat es geschafft, dass dieser Titel, der hat mal jetzt langsam so ein Prestige, wer immer den gewinnt, das ist ein Push. Und das ist ein Kompliment. Und auf der anderen Seite ist es Toni Storm. Weil ich zähle das jetzt einfach als eine große Sache, weil das ist halt eine riesige Fehde. Toni Storm hat den Titel zurecht gewonnen. Es gab da auch Anlaufschwierigkeiten, auch hier den Gimmick. Aber die hat es halt geschafft, unique zu werden, auch mit dem Titel. Und die hat jetzt eine gigantische Fehde gehabt, wo du jetzt auch weißt, okay, der Titel, der war halt immer im Fokus. Es ging immer um diesen Titel. Und das finde ich halt bei Titelregentschaften sehr, sehr wichtig.
Also wenn du jetzt nochmal so schaust, wen kann man da noch nennen jetzt aus der Historie? Ich sag mal Triple H damals, erster Title Run und dann eben auch die Geschichte drumherum, ne, dieser Weg, wie er da hingekommen ist, das war cool. In Austin natürlich, der Weg, den er beschritten hat, auch die Zeit danach, gerade die Austin Era und sowas, ne, das musst du halt alles damit reinzählen. War da immer alles Gold, was glänzt? So, nee, aber es hat alles seinen Sinn und Zweck gehabt.
Und einen perfekten Run gibt es eh nicht. Also das will ich auch nie verlangen.
Aber gerade auch, wenn du Babyface hast, ist es ja auch immer so, wie ist die Jagd, Titelgewinn, was kommt danach, Titelverlust, wie geht's weiter? Das kannst du oft auch gar nicht so für sich einfach nehmen. Du kannst nicht einfach so eine Momentaufnahme nehmen und sagen, diese vier Wochen, die waren jetzt gut, und danach war alles wieder schlecht und dann war es wieder gut. Was wird jetzt?
The Miss IC Belt.
Ja,
zum Beispiel. Würde ich sagen. Weil ich du hast halt recht mit der Promo, weil der Titel, der hatte irgendwann eine Bedeutung gewonnen. Und das hat er geschafft. Ich fand auch den, leider Gottes mit einem blöden Ende, aber CM Punks Titelregentschaft, als er so unfassbar lang den Titel hielt. Und dieses Thema, also ich mag es ganz gerne, das war jetzt nicht die beeindruckendste Regentschaft ever, aber als irgendwann fing es halt an, in der Promo davon zu sprechen, so und so viele Tage,
ja.
So und so viele Tage. Und dann wurde das quasi die Geschichte, aber die hat mich gekriegt als Fan.
Ja. Also, wir machen das jetzt, also wir haben ja heute bei einigen Regentschaften gesagt, ah, hier, das war so kurz und das hat dann nicht funktioniert. Das Problem war aber auch, dass dann in der Regel danach nichts mehr kam. Das heißt, wenn du ein Talent kann einen Titel kurz halten und vielleicht auch, dass man sagt, ah, das ist bedeutungslos. Aber wenn danach noch was Gutes kommt und dann vielleicht das wieder aufgreift, vielleicht sogar ein bisschen Titel-Ping-Pong spielt, wenn es dem Charakter und der Geschichte hilft, dann ist das okay. Aber das Schlimmste, was du halt machen kannst, der verliert den Titel und es ist einfach Schluss, Ende, aus, vorbei auf dem Weg. Und dann hast du halt wirklich so einen Title-Run, der halt nichts bedeutet.
Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Es darf nicht egal sein. Egal, was du machst, es muss einen Grund haben und es muss so etwas folgen.
Ja. Deswegen, und wir hatten viele nebensächliche Title-Runs. Wir hatten auch, nicht böse gemeint, wir haben eine Charlotte Flair mit 15 Titelregentschaften.
Welche Regentschaft meinst du denn?
Genau. Ne? Und da muss man halt auch so ganz klar sagen, so ja, da waren jetzt vielleicht nicht gerade die größten Regentschaften dabei. Ne? Und so als Beispiel. Ja. Aber ich glaube, damit haben wir hier ganz guten Overview gegeben, oder? Es ist natürlich ein sehr subjektives Thema. Auch da seid ihr natürlich sehr, sehr gerne eingeladen. Schreibt es auf Discord, schreibt es bei YouTube in die Kommentare. Macht man clevererweise, bevor man am Ende eines Podcasts angekommen ist.
Wollen wir nicht einfach jetzt mal eine Parole machen? Du hast doch die Parole, aber ich mag Parolen.
Ich kenne Parole Trommel.
Ja, dann machen wir eine Parole. Und zwar alle, die das hören oder sehen und hören, geht bitte bei YouTube, genau bei diesem Video rein, in die Kommentare, um zu zeigen, ihr habt es bis hierhin ausgehalten. Und die Parole ist dieses Mal eigentlich sehr unterschiedlich, weil schreibt einfach mal bitte hin, welcher Wrestler oder welche Wrestlerin für euch der schlechteste oder die schlechteste Champion und Championess waren. Nur einen Namen nennen.
Puh, aber auch gerne begründen. Bitteschön.
Was? Ja, ich will die Namen nur. Ich will rätseln, warum.
Bitteschön auch begründen. Nee, können wir ja gerne machen. Und bei uns geht es nämlich dann auch jetzt in der kommenden Woche gleich auf so einem subjektiven Tenor weiter, weil nächste Woche haben wir hier das große Ranking. Da haben ja Shaggy und ich ein bisschen experimentiert und wir sind dann alle WrestleManias durchgegangen und haben die beste und die schlechteste WrestleMania gekürt, inklusive Tier-System quasi, ne? Also inklusive Ranking. Das gibt's dann nächste Woche als Vorgeschmack zu WrestleMania, bevor es dann den großen WrestleMania-Overflow gibt mit den Previews, den Reviews. Und das wird richtig unterhaltsam alles. Und ja, nächste Woche geht's natürlich dann hier auch weiter, jetzt unter der Woche, mit der Review zu AEW Dynasty. Da wird der David auf jeden Fall dabei sein und entweder ich oder der Markus. Mal gucken, wer Zeit hat, um sich hier AEW Dynasty reinzuschrauben. Und David, haben wir noch was?
Ja, ich habe jetzt Urlaub.
Okay, David hat jetzt Urlaub, außer Podcasten. Das ist ja keine Arbeit, das ist ein Vergnügen.
Das Vergnügen.
Und genau, uns wisst ihr, wie ihr uns unterstützen könnt. Könnt ihr gerne auf Patreon, auf Steady tun. Es sind inzwischen auch über 1000 Podcasts im Archiv einfach drin. Sprich, ihr abonniert das und habt ihr 1000 Podcasts. Einfach mal so ganz nebenbei könnt ihr euch runterladen, liebhaben und wohlfühlen damit und unterstützt uns dabei eben dann auch. Dankeschön an alle, die da schon dabei sind und unseren Content, wie zum Beispiel das Magazin oder auch die Watch-Alongs und ganz viele andere Formate genießen. Shaggy und ich haben jetzt heute auch unter anderem eine neue Episode der Helden aus der zweiten Reihe über Shane Douglas aufgenommen. Die Episode wird ebenfalls noch im April erscheinen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und ansonsten hören wir uns bei Dynasty wieder oder dann eben beim Ranking zu WrestleMania am kommenden Wochenende. Ich sag Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.